Ja, guten Tag, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in dieser Woche zu unserem neuen, wie wir es jetzt mal nennen, TP-Corona-Podcast eingeschaltet haben. Wir hatten in der letzten Woche begonnen, eine Reihe von insgesamt 4 Podcasts, die wir aufnehmen wollen und Ihnen zur Verfügung stellen wollen, zu 4 Themenbereichen innerhalb dieses krisenbedingten Themas Ihnen etwas vorzustellen. In der letzten Woche haben wir uns schon mit dem Thema Liquidität auseinandergesetzt. In dieser Woche wollen wir das weiterspinnen, das ganze Thema. Wie schon angekündigt, geht es in dieser Woche um das Thema Margensteuerung in der Krise. Das Ganze hatten wir schon mal, für einige, die es schon gehört haben, mögen sich daran erinnern, ganz kurz aufgenommen, das Thema in dem allerersten Podcast in dem Bereich, und zwar den vom 20. März. Da haben wir das schon mal alles angeschnitten, aber wir haben uns intensiv auf die Fahne geschrieben, das noch etwas zu verstärken. Das mache ich natürlich wiederum nicht alleine. Meine beiden Kolleginnen, Frau Dr. Ruma Krell und Dr. Jörg Hülshorst, sind wieder dabei.
Genau, schönen guten Morgen auch von meiner Seite hier. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir den Podcast machen kann und denke, dass ich da auch mit meiner Vorkenntnis als promovierte Volkswirtin mit dem Schwerpunkt Wettbewerbspolitik und auch mit den Erfahrungen und dem Austausch, den ich zu den aktuellen Themen Margensteuerung mit meinen Mandanten habe, viel beitragen kann.
Ja, mein Name ist Jörg Hülshorst. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit ökonomischen Analysen rund um die Verrechnungspreise und bin auch innerhalb des PwC Deutschland Teams verantwortlich für unser Benchmarking Team. Freue mich auch auf diesen Podcast.
Prima. Dann haben wir offensichtlich das richtige Team beieinander. Dann aber auch direkt in die Sache. Das Thema Margensteuerung hat natürlich in der aktuellen Krise, damit verkünde ich jetzt keine Weisheiten, besondere Relevanz bekommen. Mehrere Gründe spielen dabei eine Rolle, meines Erachtens. Einmal das Thema Cash-Tax-Out. Aus Gesamtkonzernsicht wollen wir das natürlich minimieren. Gar keine Frage, das spielt jetzt eine wesentliche Rolle. Das Thema Liquidität bei zentralen Entrepreneuren wird natürlich maßgeblich geprägt dadurch, wie stark ich meine Routineeinheiten im Ausland als Entrepreneur vergüte. Und unmittelbar wird es natürlich dadurch beeinflusst, wie hoch meine entsprechende Marge ausgesteuert wird. Um damit dann Liquiditätssicherung und auch Steuerung zu betreiben, hat die Margensteuerung natürlich eine starke Bedeutung. Wenn wir heute draufschauen, wollen wir das Thema intensiv betrachten. Wir haben mehrere Blöcke oder im Prinzip 3 wesentliche Blöcke, die wir besprechen wollen. Das erste ist, wie können wir die Margenanpassung in der Krise jetzt dem Grunde nach rechtfertigen? Weil wir sind zwar jetzt mit in der Krise, aber es gibt irgendwann eine Nachkrisenzeit und irgendwann kommt die Betriebsprüfung und mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Zweiter Punkt, welche Methoden und Ansätze haben wir, um die richtige Ermittlung der Margenanpassung oder der Anpassungshöhe sicherzustellen und welche Schwierigkeiten sehen wir dabei? Diese 3 Blöcke, wie gesagt, wollen wir besprechen und damit direkt, Jörg, an dich, vielleicht zum Einstieg mit einer allgemeinen Frage. Wenn wir jetzt über Margensteuerung in der Krise sprechen, was sind denn üblicherweise oder typischerweise die konzerninternen Transaktionen, die betroffen sind?
Ja, ich glaube, man muss da vor allen Dingen einsteigen, indem man sich die Frage stellt, was sind denn sozusagen, wo wirkt denn Margensteuerung ganz wesentlich auf die Gewinnallokation im Konzern hin? Und da haben wir natürlich insbesondere zum einen das, was wir Low-Risk-Distributoren nennen oder überhaupt Vertriebsgesellschaften, die einer engen Margensteuerung unterliegen. Die haben natürlich einen enormen Hebel in der aktuellen Situation. Wenn man da an der Marge dreht, dann bedeutet das eine wesentliche Veränderung auch der Gewinnallokation. Und in gleicher Weise betrifft das sicherlich auch die Auftragsfertiger oder Lohnfertiger, die über eine Margensteuerung, einer Margensteuerung unterliegen. Insbesondere natürlich, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, in Prinzipalmodellen oder Zentre-Entrepreneur-Modellen wird sich da eine veränderte Gewinnallokation ergeben, wenn ich die Margen einsteuere. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch andere Transaktionen, die typischerweise einem Benchmarking unterliegen, also in denen Margen durch ein Benchmarking bestimmt werden. Das ist beispielsweise die Auftragsforschung, das sind Shared Services, das sind Einkaufsdienstleistungen, IT und so weiter. Und auch dort kann natürlich auch eine Veränderung der Margen durch die Krisensituation die Gewinnallokation beeinflussen, aber sicherlich nicht so stark wie im ersten Fall der genannten LRDs und der Auftragsfertiger. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist, dass natürlich neben der Frage der Margensteuerung als solche auch andere Fragestellungen die Gewinnallokation ganz wesentlich beeinflussen können. Eben zum Beispiel die Frage, was geht in die Kostenbasis für die Marge mit ein? Wie sieht es mit Restrukturierungskosten aus? Welche Kosten, beispielsweise Idle Capacity, Kapazitätskosten beim Auftragsfertiger, müssen gegebenenfalls dann zukünftig mit dem Entrepreneur geteilt werden oder verbleiben eben lokal beim Auftragsfertiger? Das ist nochmal eine komplett andere Frage, die soll auch heute, glaube ich, nicht im Mittelpunkt stehen, ist aber natürlich sehr relevant auch für viele Unternehmen.
Ja, vielen Dank, Jörg, für diese erste eher allgemein oder grundsätzliche Einordnung. Wenn wir jetzt hergehen und das Ganze konzentrieren auf Low-Risk-Distributor, auf Contract-Manufacturer, also unsere üblichen Strukturen in Routineeinheiten, Isabel, welche Möglichkeiten haben wir denn dann jetzt tatsächlich eine Anpassung der Margen im Einzelfall zu rechtfertigen?
Also grundsätzlich gibt es für eine Rechtfertigung einer Margenanpassung dem Grunde nach verschiedene ökonomische und auch rechtliche Argumente, die wir, denke ich, alle kurz beleuchten sollten. Den ersten Blick würde ich dabei gern auf die für uns als Verrechnungspreisexperten doch immer wegweisenden OECD-Richtlinien richten wollen. Denn in den OECD-Richtlinien finden wir meines Erachtens direkt einen ersten Anhaltspunkt für eine Überprüfung bzw. eine auch Anpassung der Routinemargen oder eben der Verrechnungspreise, zu denen zum Beispiel eine Routinevertriebsgesellschaft Waren einkauft und dann eben in ihrem Markt verkauft. So steht eben in der Textziffer 368 der Richtlinien, dass man Informationen hinsichtlich der Bedingungen von vergleichbaren Fremdgeschäftsvorfällen, also Geschäftsvorfällen zwischen fremden Dritten, die im gleichen Zeitraum begonnen haben oder durchgeführt worden, wie eben unser relevanter konzerninterner Geschäftsvorfall berücksichtigen muss, weil die verlässlichsten Informationen für eine Vergleichbarkeitsanalyse darstellen, weil sie eben zeigen, wie unabhängige Unternehmen sich in genau dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld verhalten haben, das eben vergleichbar ist oder identisch mit dem wirtschaftlichen Umfeld, in dem sich unser konzerninterner Geschäftsvorfall ereignet. Und genau da liegt ja auch das Problem mit den typischerweise verwendeten Benchmark-Studien, die eben nicht im aktuellen Zeitraum liegen, sondern einen Zeitversatz von 12 bis 18 Monaten haben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns aktuell darauf berufen können, dass man im Zeitpunkt der Preissetzung hinreichende Anstrengungen unternommen hat, um eben dem Fremdvergleichsgrundsatz gerecht zu werden und den zu befolgen anhand von Informationen, die uns jetzt vernünftigerweise zugänglich sind. Und dafür liefert die OECD eben eine wichtige rechtliche Grundlage, weil sie sagt, dass man bei der Preisermittlung eben nicht nur Daten über vergleichbare Geschäftsvorfälle aus früheren Jahren berücksichtigen sollte, sondern eben auch die wirtschaftlichen Veränderungen und Marktveränderungen, die sich in dem Zeitraum zwischen diesen früheren Jahren und dem Jahr des aktuellen konzerninternen Geschäftsvorfalls ereignen. Weil das eben genau das ist, was auch unabhängige Geschäftspartner unter vergleichbaren Umständen machen würden, weil auch diese sich nicht allein auf Vergangenheitswerte beziehen würden, wenn sie ihre Preise verhandeln. Und was vielleicht auch in dem Zusammenhang noch ganz spannend zu wissen ist, ist, dass ja auch die deutschen Verwaltungsgrundsätze von 2005 explizit betonen, dass man bei einem Routineunternehmen eben im üblichen Geschäftsverlauf keine Verluste, sondern regelmäßige, geringe, aber stabile Gewinne sehen sollte. Das bedeutet eben gerade, dass wenn wir keinen üblichen Geschäftsablauf sehen, dann ist hier auch der Rahmen dafür gegeben, dass man von diesen geringen, aber stabilen Gewinnen abweichen kann. Ein anderer Punkt, der aus rechtlicher Sicht eine Rolle spielt, ist natürlich auch, welche Anpassungsmöglichkeiten wir grundsätzlich haben aufgrund der jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen, die zwischen den Konzernunternehmen, also zwischen dem Entrepreneur und zum Beispiel seinem Auftragsfertiger oder seinem Limited Risk Distributor bestehen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die ich gerne an dich, Stefan, zurückspielen würde als Jurist. Welche Spielräume habe ich denn eigentlich grundsätzlich aufgrund bestehender Verträge und auf welche Klauseln könnte ich mich denn gegebenenfalls berufen, wenn ich jetzt die Preise kurzfristig anpassen möchte?
Ja, das sind, ich glaube, da müssen wir verschiedene Aspekte unterscheiden. Also zunächst mal ist das natürlich eine sehr einzelfallbezogene Prüfung, die ich vornehmen muss, der existierenden Verträge, weil die Verträge geben mir im Normalfall das gewisse Instrumentarium an die Hand, Veränderungen vorzunehmen. So, Und dann, glaube ich, kann man weiter unterscheiden. Es gibt die etwas schwerwiegenderen Einschränkungen, was üblicherweise früher unter Wegfall der Geschäftsgrundlage, inzwischen in 313 BGB als Störung der Geschäftsgrundlage bezeichnet wird. Dafür brauche ich aber sozusagen einen schwerwiegenden Einschnitt in den Vertrag, wenn ich jetzt also wirklich mich auf die Störung der Geschäftsgrundlage berufen will. Wenn man sich das genauer anschaut, das ist, glaube ich, eine sehr weitgehende Betrachtung, und ob das immer funktionieren wird, das muss man realistisch versuchen einzuschätzen, da habe ich meine Zweifel. Weil die Störung der Geschäftsgrundlage, die braucht etwas, ich muss also als Vertragspartner die Störung so stark haben oder so stark empfinden, dass mir ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zumutbar ist. Ob das in Einzelfällen passieren kann, will ich nicht ausschließen, aber es ist mit Sicherheit nicht der Normalfall. Das ist sozusagen die eine Variante. Die weitere Variante, wahrscheinlich sehr viel zielführender, das zu betrachten, ist die Frage, die ich mir stellen kann. Ich habe da gewisse Preisklauseln vereinbart in meinem Vertrag. Habe ich jetzt Möglichkeiten? Habe ich eine Zielmarge vereinbart oder eine Bandbreite? Kann ich mich innerhalb der Bandbreite bewegen und sagen, ich sage jetzt irgendeinen Wert, ich habe eine Bandbreite von 2-6% vereinbart und ich darf innerhalb dieser Bandbreite fluktuieren. Ich kann also beispielsweise vom Median runter und kann ohne weiteres aufgrund der vertraglichen Gestaltung mich an das untere Ende der Bandbreite anpassen und habe damit möglicherweise schon einen Effekt. Nächste Frage, gibt es vertragliche Preisanpassungsklauseln? Also für entweder rückwirkende oder für die Zukunft schauende unterjährige Preisanpassung. Habe ich außerordentliche Kündigungsrechte? Das geht schon ein bisschen in den zunächst genannten Bereich. Habe ich also wegen Nichterfüllung die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten, weil zum Beispiel Werkschließungen, die Unterbrechung der Lieferketten und Sonstiges mir das unmöglich machen, meinen Vertrag zu erfüllen. Wie gesagt, das ist ein sehr weitgehender Aspekt. Da muss man genau schauen, ob die einzelnen Aspekte genügend vorhanden sind, beziehungsweise genügend erfüllt sind, um sich darauf berufen zu können. So, und dann natürlich bleibt noch eine Frage offen. Was mache ich jetzt? Passe ich hier genau jetzt in dem Moment an, wo ich sozusagen im Sturm der Krise stehe und wo ich auch merke, dass die entsprechenden Erträge rückläufig sind, im Zweifel Verluste aufkommen? Kann ich also jetzt anpassen für die Zukunft? Oder aber warte ich ab, dann hängt es natürlich auch immer von dem Vertrag ab, gucke ich am Ende des Jahres, wenn ich genauer weiß, wie war denn jetzt wirklich die Auswirkung, und zwar fürs gesamte Jahr, und mache dann eine entsprechende Jahresendanpassung. Das allerdings bringt mich dann auch schon wiederum zu den ökonomischen Fragestellungen, die für eine Preisanpassung dem Grunde nach sprechen mögen. Was sind denn volkswirtschaftliche Argumente, die dafür sprechen, aktuell eine Anpassung der Margen vorzunehmen?
Ja, ich glaube, ökonomische Argumente findet man zurzeit sicherlich sehr, sehr viele. Die Herausforderung ist dabei natürlich, das wirklich Außergewöhnliche an dieser Krise von den Effekten einer normalen Rezession zu trennen. Wenn man mal zunächst den Blick auf die Unternehmen ganz kurz wirft, dann stellen wir fest, wir haben abrupten Rückgang der Nachfrage, wir haben Unterauslastung der Kapazitäten. Wir haben Veränderungen oder abrupte Veränderungen, würde ich sogar sagen, in der Supply Chain. Wir haben Liquiditätskrisen beim Unternehmen. Die Produktion ist teilweise zum Stoppen geraten, weil beispielsweise die Mitarbeiter fehlen, sich unter anderem im Homeoffice befinden. Und so haben wir industriespezifische, länderbezogene, aber insbesondere natürlich auch das jeweilige Unternehmen betreffende Gründe, die ganz individuell sind. In dem Sinne. Wenn man sich makroökonomisch mal anschaut, wie gerade aktuell beispielsweise die OECD die Lage für die nächste Zeit einschätzt, dann sind wir, glaube ich, in der Eurozone aktuell bei einer Schätzung des Bruttoinlandsprodukts bei minus 9, um die 9%. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist auf einem historischen Tief, gerade kurzfristig abgestürzt im April auf 74 Punkte von vorher circa 86 Punkten. Das heißt, wir sehen also insgesamt eine massive, und zwar außerordentlich massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Und wenn man jetzt am Beispiel zum Beispiel eines Low-Risk-Distributors sich mal überlegt, was bedeutet denn so eine außergewöhnliche Situation in der Wirtschaft für einen Low-Risk-Distributor, dann kann man sich ja die Frage stellen, ob nicht gerade das einen Low-Risk-Distributor auch charakterisiert, dass er eben auch in einer solchen Krise weiterhin stabile Returns bekommen sollte, sonst wäre er ja nicht low risk. Aber ich glaube, um da zu verstehen, was aktuell passiert und was es bedeutet, kann man sich ja mal vergegenwärtigen, was aktuell beispielsweise die Zinsen beziehungsweise der Return für risikolose Investitionen oder Anlagen bedeutet. Da sehen wir gerade aktuell ja, dass man langfristig, wenn man zum Beispiel in Staatsanleihen investiert, negativen Zins erhält, sagen wir mal -1%, und dem steht gegenüber, was man typischerweise als Unternehmer und auch als Low-Risk-Unternehmer verdient, da sind wir vielleicht so bei auf Basis Benchmarking-Studien 3-4%. Das heißt also, wir haben ein Delta von 5 Prozentpunkten, und wenn man eben Low-Risk-Distributor ist und trotzdem nach wie vor 3-4% verdienen möchte, dann bedeutet das natürlich, dass man in so einer außergewöhnlichen Krise auch entsprechende Risiken hinnehmen muss. Alles andere wäre volkswirtschaftlich gar nicht darstellbar. Ein weiteres Argument sicherlich ist, dass wir durch die aktuell verfügbaren Benchmarking-Studien, und das werden wir gleich auch nochmal weiter vertiefen, gar nicht in der Lage ist, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und auch für steuerliche Zwecke insbesondere die Leistungsfähigkeit der Unternehmen abzubilden, weil die ja in die Historie gucken, in die längerfristige Historie beispielsweise, und wir auch dort bei Benchmarking-Studien immer normale konjunkturelle Situationen unterstellen, die mal Rezession und mal Boom sein können, aber eben insgesamt normal sind. Das heißt also, ein Blick in die Vergangenheit, in die jüngere Vergangenheit, hilft uns überhaupt nicht, mit der aktuellen Situation der Margensteuerung umzugehen. Und dann haben wir ganz konkret letztlich noch das Thema, dass viele Unternehmen, oder dass es für viele Unternehmen quasi, wie man so schön sagt, alternativlos ist, die Margen anzupassen, einfach weil es Liquiditätsengpässe gibt, beispielsweise beim Entrepreneur, und man versuchen will, so viel Mittel wie möglich zentral zusammenzuführen, um sie dann halt flexibel im Konzern verteilen zu können. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass man abrupt auch die Margensteuerung nach unten bringen muss, um Liquidität zu zentralisieren.
Ja, das zeigt sehr vielfältige Aspekte, die wir zu berücksichtigen haben und berücksichtigen können. So will ich es mal formulieren. Isabel, hast du noch Ergänzung?
Ja, also ich denke, Jörg hat da schon die wesentlichen Punkte angesprochen, und ich würde eigentlich nur zwei Punkte ergänzen wollen, die man durchaus auch in seine Überlegungen einfließen lassen sollte. Erstens kann es meines Erachtens auch Argumente geben, die gegen eine Margenanpassung oder Reduktion, die wir ja in vielen Fällen jetzt hier auch schon postulieren, sprechen könnten. Schon allein dem Grunde nach zum Beispiel wäre es ja denkbar, dass die Routinemargen für bestimmte Unternehmen schon durch Staatshilfen oder andere Arten von Stützungsmaßnahmen, die jetzt von zentraler Seite ergriffen werden, von bestimmten zentralen Institutionen positiv gestützt werden. Dass wir also im Zweifelsfall vielleicht auch tatsächlich schon Effekte haben, die hier vielleicht auch gegenläufig laufen. Und ein anderer Aspekt, der meines Erachtens zu berücksichtigen ist, sind die Auswirkungen von Volumeneffekten. Wir haben momentan stark uns eben konzentriert auf die Auswirkungen auf die Gewinnmargen, die wir eben dadurch steuern, dass wir die Preise anpassen. Tatsächlich ist aber eben auch klar davon auszugehen, dass wir jetzt durch die aktuellen Einflüsse auf das Marktgeschehen zum Beispiel eben auch einen starken Rückgang zum Beispiel auf dem Absatzmarkt sehen, weil bestimmte Routinevertriebsgesellschaften vielleicht ihrer Tätigkeit einfach gar nicht nachgehen können, also de facto keinerlei Verkäufe haben, was dann eben auch dazu führt, dass die Gewinnmarge alleine schon dadurch zurückgeht, dass die verkauften Mengen teilweise direkt auf Null zurückgehen, obwohl man und man weiterhin seine konstanten Fixkosten hat. Insbesondere seien hier jetzt exemplarisch Mitarbeiterkosten bei Vertriebsunternehmen genannt, sodass man schon alleine durch diese beiden Effekte eine Reduktion des Gewinns sieht, ohne dass man zwingend direkt die Preise anpassen muss. Solche verschiedenen Aspekte gilt es also in jedem Fall auch zu berücksichtigen, weil diese sich durchaus je nach Land, in dem wir uns befinden, wo es unterschiedliche Maßnahmen geben kann, aber eben auch nach Industrie unterscheiden können.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Argumenten zusammengetragen, wie eine Anpassung dem Grunde nach gerechtfertigt werden kann. Jörg, können wir jetzt mal drauf schauen, welche Möglichkeiten zur Bestimmung der Höhe nach sollten wir jetzt mal nochmal diskutieren, um das abzurunden an der Stelle?
Ja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Komplexitätsgrade, die man sich vorstellen kann. Die einfachste Variante ist vielleicht, wenn man sich den Effekt des Operating Leverage vorstellt. Das ist im Prinzip die Abhängigkeit der Profitabilität prozentual auf eine Veränderung des Umsatzes. Und dieser Operating Leverage stellt letztendlich auf diesen Fixkosteneffekt ab. Der unterstellt, dass man kurzfristig seine Fixkosten, insbesondere insbesondere Personalkosten halt nicht verändern kann, sondern lediglich die variablen Kosten. Und dann könnte man sich vorstellen, dass man eine Anpassungsrechnung darauf aufbaut und sie sagt, und ich unterstelle jetzt mal, dass ich in der Krise kurzfristig die Fixkosten nicht verändern kann, lediglich die variablen Kosten. Was bedeutet das dann bei einem Umsatzrückgang von 15%, 20%, 25% für meine Profitabilität? Und das übertragen dann letztendlich auf die Vergleichsunternehmen in der Benchmarking-Studie. Ich glaube, dass man besser beraten ist, sich tatsächlich auch die Benchmarking-Studien, die man verwendet hat, um beispielsweise zur Margensteuerung der LRDs oder auch der Auftragsfertiger zu gelangen, dass man sich diese Benchmarking-Studien dann in einem längerfristigen historischen Vergleich anschaut, insbesondere oder im idealen Fall vielleicht sogar auch die Effekte der Finanzkrise von 2008, 2009, 2010 sieht man es teilweise noch in den Benchmarking-Studien anschaut. Ich habe das selber auch in verschiedenen Projekten schon gemacht und habe also sehr aufschlussreiche Zusammenhänge feststellen können in der vergangenen Finanzkrise im Bezug auf abrupte Umsatzveränderungen dann zum Beispiel auf die Kosten und auch auf die Profitabilität ausgewirkt haben. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, woraus man lernen kann, jetzt auch für die zukünftige oder für die aktuelle Krise und entsprechend über Umsatzveränderungen, die sich ja relativ gut prognostizieren lassen auf Ebene unserer Mandanten, dass man auf der Basis dann die Benchmarking-Studien entsprechend anpasst. Was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, sind, glaube ich, auch noch sogenannten Makrodaten. Wir hatten es oben schon erwähnt, Geschäftsklimaindex beispielsweise oder auch Veröffentlichungen der OECD, die industriespezifisch sind. Die sollten sicherlich auch mit in solchen Anpassungsrechnungen verwendet werden. Ja, und dann schließlich unternehmensspezifische Daten unserer Tested Party, also unserer Mandanten, unserer Steuerpflichtigen, die letztendlich wesentlichen Aufschluss auch geben über Zusammenhänge zwischen Fix- und variablen Kosten und das Ergebnis ganz wesentlich auch treiben können.
Genau, vielleicht kann ich an der Stelle auch noch kurz einhaken, weil eine möglichen Ansatz, den wir mit vielen Mandanten auch diskutieren, ist eine, ich sage jetzt mal einfach, pauschale Anpassung der Zielmarge auf 0%, also im Prinzip keine Quantifizierung des Effekts der Covid-19-Krise auf die Zielmargen, sondern einfach eine Festlegung oder Reduktion der aktuellen Zielmargen von dem positiven Wert auf pauschal 0, ohne eine weitere quantitative oder empirische Begründung. Aus meiner Sicht sprechen tatsächlich verschiedene Argumente dafür und dagegen, so vorzugehen. Ich glaube, was man tatsächlich im ersten Schritt würdigen muss, ist tatsächlich erstens die Einfachheit des Ansatzes, es ist schnell umzusetzen und es kann sehr einheitlich umgesetzt werden und ist somit so eine Art Erstmaßnahme. Und ich glaube, dass das gerade in den ersten Wochen der Krise durchaus seinen Charme hatte, weil wir alle noch quasi keine Datenbasis hatten, um eine bessere Vorhersage machen zu können, einfach weil gerade Mitte April noch niemand wirklich vorhersagen kann, wie lang und wie schlimm die Krise wird. Heute wissen wir darüber schon deutlich mehr, auch wenn natürlich noch niemand abschätzen kann, wie lang es wirklich dauern wird. In dem Zusammenhang ist es dann eben auch wichtig, dass wenn man so eine Maßnahme fährt, dass man klar regelt, dass es sich hier um eine vorübergehende Reduktion auf eine Nullmarge handelt, zum Beispiel eben auf Basis mangelnder besserer Informationen und dass man hier eine Überprüfung in einem relativ überschaubaren Zeitraum vornehmen soll. Vielleicht ein Argument, was gegen eine solche Steuerung auf eine Nullmarge ist, sei hier exemplarisch genannt, und zwar, dass wir das typischerweise in den historischen Benchmark-Studiendaten nicht sehen. Wir also da, wenn wir uns zum Beispiel den Zeitraum der Finanzkrise 2008, 2009 anschauen, dort eher nicht sehen, dass die Margen alle durchweg auf 0% heruntergegangen sind. Dabei muss man jedoch auch wiederum beachten, dass es in vielen Benchmark-Studien eine sogenannte positive Selektion gibt, weil wir eben zum Beispiel Dauerverlustunternehmen grundsätzlich aus diesen Vergleichssets ausschließen. Insofern denke ich, sprechen auch für diese Strategie der Nullmargenreduktion sowohl Argumente dafür als auch dagegen, und letztlich sollte man auch hier im Einzelfall abwägen, wie man vorgehen möchte.
Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt mal versucht, dem Grunde und der Höhe nach die Anpassung, beziehungsweise die Anpassung der Zielmargen zu rechtfertigen und darzustellen. Wir haben gesagt, wir machen 3 Themenblöcke. Jetzt zum dritten und abschließenden Themenblock. Jörg, jetzt schauen wir mal auf die praktischen Herausforderungen der Margensteuerung in der Krise. Was sind denn da die Themenschwerpunkte?
Ja, ich glaube, was vor allen Dingen wichtig ist, da sich ja sozusagen die, sagen wir mal, starke Veränderung der Margen oder der Margensteuerung ist für uns alle ja kein Tagesgeschäft. Ne? Das ist ja eine ganz außergewöhnliche Situation. Ich glaube, dass man deshalb sehr gut daran tut, grundsätzlich das, was man tut, zu dokumentieren und auch quasi klare Regeln zu definieren für den Exit aus dieser Margen, aus dieser außergewöhnlichen Margensteuerung heraus. Das heißt also, Bedingungen von vornherein auch zu vereinbaren, unter denen man dann in eine normale, unangepasste Benchmarking Bandbreite für die Margen zurückkehrt letztendlich. Frage ist auch letztendlich, darauf habe ich aktuell keine Antwort, aber die man sich sicherlich im Rahmen eines Projekts dann stellen muss, inwieweit sollte man die Anpassungen, die man jetzt vornimmt, durch gesonderte vertragliche Vereinbarungen beispielsweise absichern. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man auch Finanzbehörden zeigt, dass man diese Außergewöhnlichkeit der Krise erkannt hat und auch klar definiert, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen man dann wieder in eine normale Margensteuerung zurückkehrt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall aber auch wichtig, dass man kontinuierlich die Margenentwicklung überprüft, wenn man beispielsweise sich einer Methodik bedient, wie ich sie jetzt eben skizziert habe, dass man basierend auf den historischen Benchmarks, die man immer schon für die Margensteuerung verwendet hat, quasi diese außergewöhnliche Anpassung basiert, dass man dann auf genau diesem gleichen Weg dann auch jährlich überprüft, inwieweit sich diese Margen wieder in die normale Richtung bewegen und dann dementsprechend auch zum späteren Zeitpunkt die Margen wieder nach oben hin, ich sag mal, korrigiert oder in die normale Richtung bewegen kann. Typischerweise nutzen wir ja einen 3-Jahres-Durchschnitt bei unseren Benchmarking-Studien. Den würde ich jetzt aktuell aber nicht unbedingt sehen, weil wir diese außergewöhnliche Situation haben, die dieses Jahr, Geschäftsjahr möglicherweise 2020 betrifft, vielleicht auch noch 2021. Und dann wird man halt auf mittlere Sicht wieder in einen 3-Jahres-Durchschnitt übergehen können. Aber kurzfristig, glaube ich, muss man dieser außergewöhnlichen Situation Rechnung tragen und die 3-Jahres-Durchschnittsbetrachtung quasi außer Kraft setzen.
Genau, vielleicht auch von meiner Seite an der Stelle noch ein, zwei Hinweise. Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt, den ich auch für sehr wichtig erachte, ist die zeitnahe Dokumentation der Analyse. Jörg hat das ja gerade schon angesprochen, aber ich glaube, hier ist wirklich der Begriff zeitnah das ganz Entscheidende, einfach aufgrund dessen, dass wir aktuell quasi täglich neue Erkenntnisse über die Krise und auch seine wirtschaftlichen Auswirkungen gewinnen, ist es ganz wichtig, dass man jegliche Maßnahme, die man ergreift, wirklich in dem Zeitpunkt der Preissetzung dokumentiert, um einfach sicherzustellen, dass man hier auch für zukünftige Betriebsprüfungen, Rückfragen, vielleicht auch Gegenwehr, sage ich jetzt mal, aus dem Ausland gewappnet ist, wenn eben vielleicht die ein oder andere Routinegesellschaft auch hinterfragt, durch welche Argumente die Maßnahme jetzt gerechtfertigt ist, um eben auch selbst sich in Compliance-Gesichtspunkten entsprechend gut aufzustellen. Das heißt, man sollte jetzt wirklich überlegen, welche qualitativen und quantitativen Argumente kann ich vorbringen und sollte je nach Komplexität auch der quantitativen Analyse, die man gegebenenfalls durchgeführt hat, entsprechend ausführlich diese dokumentieren und vorhalten. Und letztlich, denke ich, sollte man im Zusammenhang mit dieser Dokumentationsfrage auch schauen, ob man eventuell die bestehenden Verträge nicht durch ein Addendum oder ein Memorandum of Understanding erweitern sollte, um eben auch explizit festzuhalten, was die Rahmenbedingungen der aktuellen Anpassung sind und eben vielleicht auch die Strategie für den Exit, den Jörg auch gerade angesprochen hat, also unter welchen Bedingungen man dann eben wieder zurückwechselt in das vorher gültige Regime. Und letztlich denke ich, ist auch aus deutscher Sicht sicherlich davon auszugehen, dass in vielen Fällen eine solche außerordentliche Anpassung, gerade wenn sie nicht durch den bestehenden Vertrag abgedeckt ist, einen außergewöhnlichen Geschäftsvorfall darstellt, der sowieso gesonderte Anforderungen an die Dokumentation stellt. Und letztlich ist sicherlich auch ein Aspekt, der bei der Frage der Implementierung eine wichtige Rolle spielt, wie ich denn mit Routineunternehmen umgehe, deren Vergütung inklusive der Höhe der Margen durch zum Beispiel geltende Vorabverständigungsverfahren gedeckt ist. Also eine Kernfrage hier zum Beispiel auch, wie sich das auf die sogenannten Critical Assumptions des APA-Vertrags auswirkt. Stefan, vielleicht auch hier nochmal die Frage an dich als Jurist. Welche Möglichkeiten oder welche Probleme siehst du denn auch gerade in solchen Fällen?
Ja, und da nehme ich so ein bisschen vorweg, da möchte ich aber gleichzeitig darauf hinweisen, in der vierten Episode dieser Podcast-Reihe wollen wir darüber genau sprechen, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei den APAs, Isabel. Wenn ich mir das anschaue, ich habe ein bestehendes APA und da gibt es natürlich Critical Assumptions, hast du schon erwähnt. Wenn ich mir die Critical Assumptions anschaue und die nicht erfülle, ist im Prinzip die Sachlage rechtlich klar. Damit geht das APA oder das Vorabverständigungsverfahren eigentlich nicht mehr in die Anwendung, weil wir weichen ja gerade von den ursprünglich getroffenen Anpassungen ab. Deswegen glaube ich, mit Fug und Recht behaupten zu können, wir müssen, wenn wir entsprechende Anpassungen wollen, mit den beteiligten Staaten sprechen. Ich bin aber ganz guter Hoffnung, ich habe jetzt gerade mit amerikanischen Kollegen gesprochen, dass wir genau darüber auch mit den beteiligten Behörden sprechen können, dass sie natürlich auch nachvollziehen können. Wir haben jetzt ein ganz verändertes Setup. Die eigentlich definierten Critical Assumptions sind nicht mehr haltbar. Jetzt müssen wir es anpassen. Das ist aber ein Punkt, wie gesagt, den werden wir in der vierten Episode dieser Podcast-Serie nochmal aufnehmen, um genau das zu besprechen, wie man sinnvoll am besten vorgehen kann. Aber die Diskussionen laufen und sollten auf jeden Fall berücksichtigt werden. So, und damit, glaube ich, können wir zum Abschluss kommen. Erstmal an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wissen, wir sind etwas über die Zeit gekommen, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Das Problem ist nur, wir haben hier so viele Dinge, die wir aufnehmen wollten. Und wir glauben, das sind gerade die aktuellen Sachen. Deswegen sehen wir uns hoffentlich nach, dass wir etwas mehr Zeit gebraucht haben. Und natürlich, Isabel und Jörg, an euch beide auch vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, Dankeschön auch von meiner Seite und bleiben Sie gesund.
Ja, in der nächsten Woche machen wir weiter. Dritte Episode, ganz kurz zum Abschluss. Da werden wir das Thema Supply Chain und die Veränderungen, die sich daraus ergeben und natürlich die Auswirkungen daraus etwas genauer untersuchen mit einem Kollegen von uns. Und wir hoffen, wir können Sie dann auch wieder zum Einschalten bewegen, würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Vielen Dank.